Sie hören Im Garten der Eloy. Geschichte einer hypersensiblen Familie. Eine Buchvorstellung von Thor Kunkel. Gehalten am 29. Juni 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier zur Lesung mit Thor Kunkel in der Bibliothek des Konservatismus. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch dem Referenten des heutigen Abends und dem Buchautor Thor Kunkel, der nicht allzu oft in Deutschland, aber auch sonst im deutschsprachigen Raum zu hören ist, aber dafür immerhin heute Abend hier in Berlin. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob allen Anwesenden bewusst ist, dass Thor Kunkel zu den ganz wenigen Autoren und Referenten unseres Hauses gehört, der, ja, ich würde schon sagen, der Ehre teilhaftig wurde, ein drittes Mal hier zu erscheinen. Ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen, die Referenten, die hier dreimal referiert haben. Und Thor Kunkel ist ab heute einer von ihnen. 2015 und 2018 schon hatten sie hier referiert über konservatives Politmarketing. Und heute nun über ihren Roman Im Garten der Eloy. Man versucht ja in solchen Einleitungsreden immer so ein bisschen hinzuleiten auf das Thema. Und ich habe mir also einen abgebrochen bei der Frage, wie leite ich auf einen Roman hin? Ist es gar nicht zu schaffen. Also spare ich mir das und konzentriere mich heute Abend völlig auf die Person, die heute im Mittelpunkt steht. Unser Referent Thor Kunkel wurde geboren 1963 und studierte bildende Kunst und anderes in Frankfurt am Main und San Francisco. Viele Jahre war er kreativer Kopf für britische und holländische Werbeagenturen. Dabei betreute er unter anderem Konzerne wie Adidas, BMW, Coca-Cola, aber auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit seinem Debüt Schwarzlicht-Terrarium machte er sich als Romanautor im Jahre 2000 einen Namen. Sein Buch Endstufe 2004 löste, Sie erinnern sich vielleicht noch, eine heftige Debatte seiner Zeit in den Feuilletons aus. Weitere Romane von Thor Kunkel sind unter anderem Kuhls Kosmos von 2008, Subs von 2011, wurde auch verfilmt, nicht wahr? Wurde verfilmt. Wonderful, mein neues Leben in den Bergen von 2014 und zuletzt Im Garten der Eloy, Geschichte einer hypersensiblen Familie in diesem Jahr erschienen. Erst dieser Tage erschienen. Und so neu, dass selbst der Autor es noch gar nicht kannte, ist das allerneueste Buch Weltunter, das Sie vorne auch erwerben können. Wie gesagt, Herr Kunke hat sich selbst gerade noch eins geschnappt, weil er es selbst noch nicht kannte. Also es ist vor wenigen Tagen erschienen. Wenn Sie also zu den allerersten Lesern dieses allerneuesten Buches von Thor Kunkel gehören wollen, nehmen Sie sich nachher eins mit und lassen sich es wie das andere auch von Herrn Kunke signieren. So. Das war es von meiner Seite aus. Alles andere muss uns nun Herr Kunkel erklären. Was hat es auf sich mit dem Garten der Eloy und mit der hypersensiblen Familie? Lieber Herr Kunkel, herzlich willkommen in der Bibliothek.
So, jetzt muss ich das erstmal auf Zwergengröße einstellen.
Ich schaue gleich noch näher ran.
Ja, nee. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich muss sagen, die Corona-Zeit war für mich eine sehr fruchtbare Phase. Ich habe doppelt so viel schreiben können wie sonst. Ich habe auch neues Terrain entdeckt, und zwar die Kurzgeschichte. Sie kennen sicherlich viele von Ihnen die Tumult. Ich habe Herrn Böckelmann versprochen gehabt, einen kleinen Beitrag zum Thema Feminismus zu schreiben, eine Kurzgeschichte. Und ich glaube, das ist bei ihm jedenfalls sehr gut angekommen. Dann habe ich eine Essaysammlung geschrieben in dieser Zeit, die ist bei Frau Dagen im Buchhaus Loschwitz erschienen, Der Weg der Maschine. Und dann habe ich, wie gesagt, diese zwei Romane, die ja nicht auch dünn sind, geschrieben. Und heute widmen wir uns aber etwas, was, glaube ich, Ihnen ganz gut gefällt. Und zwar, es geht um Den Garten der Eloy, ein Roman, der hier in Berlin spielt. In dem Roman geht es um, ja, zerschrecken Sie bitte nicht, eine typische Familie von guten Menschen, manche nennen sie auch Gutmenschen, die selbstzufrieden und glücklich auf einem grünen Gelände, das heißt die grüne Visitation, etwas außerhalb von Berlin, man würde so sagen im grünen Gürtel, ein beschauliches Leben führen, während natürlich der Rest der Gesellschaft ein bisschen vor die Hunde geht. Und aus dieser Traumoase wird diese Familie sozusagen aufgeschreckt durch ein fürchterliches Verbrechen, was in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln passiert. Die Tochter wird Opfer eines Gewaltverbrechens. Und was mich ein bisschen am Anfang inspiriert hat, war, dass wir ja heute dieses merkwürdige Schweigen in den Medien zu bestimmten Themen alle schon konstatiert haben. Dieses Schweigen zieht sich aber direkt auch durch Familien. Und ich finde das Erschreckende an der Politisierung oder Ideologisierung, wie manche auch sagen, des Privaten eigentlich wirklich fürchterlich. Und irgendwann hatte ich mich dann entschieden, da mal eine Geschichte drüber zu schreiben. Und entgegen den Ratschlägen von Leuten wie Helmut Krauser, der mir immer gesagt hat, du musst dir erstmal eine Geschichte völlig ausdenken und von A bis Z durchdeklinieren, habe ich auch diesen Roman eigentlich nach Gusto geschrieben. Jedes Mal hat sich die Geschichte weiterentwickelt, wenn ich irgendetwas gespürt hatte, was sich in der gesellschaftlichen, am Horizont der Gesellschaft verändert hatte. Ich habe mir also viel Zeit gelassen für den Roman von 2016 bis 2022. Und ich werde Ihnen heute Abend, weil wir sind ja hier, ich würde ja fast sagen, unter Freunden, wenn Leute zu meinen Lesungen kommen, dann muss ich sie wirklich als Freunde bezeichnen. Wir sind quasi unter uns und ich hatte so drei Szenen rausgesucht, wo ich so denke, das könnte Sie erheitern. Sagen wir es mal wirklich so, wir müssen auch eine gewisse Freude an der Kultur und an der Literatur wiederentdecken, also einfach diese Risikobereitschaft, nicht alles von vornherein so, ich nenne das immer auf diese Frontalspirale sehen. Ein wichtiger Punkt war für mich, wenn Sie einmal so den typischen Gutmenschen sehen, dann würde ich sagen, er ist eine kranke Seele. Also was da für Entscheidungen getroffen werden, Leute wollen für den Hunger, für den Frieden frieren und hungern. Manchmal fasst man sich wirklich an den Kopf und denkt, brauchen die nicht psychiatrische Hilfe? Und dem Buch habe ich auch eine Inhaltswarnung vorangestellt, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Brille. Im Garten der Eloy, Geschichte einer hypersensiblen Familie, ist ein Roman, der über weite Strecken in einer Gedankenwelt spielt, die der gesunde Menschenverstand als traumatisierend oder verstörend empfinden wird. Dabei wird nur mittels Sprache gezeigt, was Sprache anrichten kann, wenn eine ganze Gesellschaft sie konsequent als Perzeptionsfilter missbraucht. Wo Sprache nur einem Zweck dient, nämlich Abstand zur Lebenswirklichkeit zu erzeugen, wird sie zum Käfig. Bitte achten Sie beim Lesen auf sich, also auch beim Zuhören. Nehmen Sie nichts persönlich und überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre mentalen Fähigkeiten irgendwie beeinträchtigt sind. Also für Leute oder für Freunde des gesunden Menschenverstandes muss ich sagen, könnte es an einigen Stellen happig werden. Ich finde, der Anfang, der ist sehr wohl gelungen. Dem ist ein Zitat von Franz Kafka vorangestellt. Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist. Ich fange dann einfach mal an. Der 1. Januar 2016 begann für Grünchen mit einem Schock. In einer Erdnusstüte hatte er sich immer wieder über leere Hülsen empört und war dann, als er mit der Hand tiefer wühlte, auf eine pelzige Pampelmuse gestoßen, an der er nach eingehender Inspektion 4 Wichtelfötchen entdeckte. Die stämmige, schwarzhaarige Maus hatte wohl da gelebt, wo die Nüsse laut Hersteller angebaut wurden, auf dem bitterkalten Hochplateau von Peru. Dem Umfang nach war der Nager an seiner letzten Mahlzeit erstickt. Die Entdeckung kam nicht ganz aus heiterem Himmel, denn schon beim Öffnen der Tüte, die noch vom Lichtermarkt stammte, hatte Grünchen, der eigentlich Harro Grunberg hieß, den zarten Hauch von Tod und Verderben gewittert, wie ihn der treue Biomarktkunde von Cognac-Wurzelreis kennt. Es roch verdächtig, aber ich dachte, es wäre wieder nur der Kot eines unterprivilegierten Pflückers, so wie neulich an der Maniokknolle, weißt du noch? Ein Glück, dass es keine Spinne war, frotzelte Becky, die ihrem Mann bei der Mäusebestattung half. Die hätte bestimmt noch gelebt und bei deiner Veranlagung wärst du jetzt ein Fall für den Leichenbeschauer. Mit zwei Spatenstichen war der kleine Kadaver unter die Erde gebracht. Rebecca Schrimpf, kurz Becky genannt, verkörperte den harten Kern ihrer Ehe, die noch immer, und darauf waren sie beide stolz, ohne Trauschein auskam. Sie ging selten einem Ärgernis aus dem Weg und selbst die Begegnung mit einer Wanderspinne, die wohl einst in einem Bananenbüschel angereist war, hatte die äußerst sportliche Frau mit einem wohlgezielten Tritt für sich entschieden. Krünchen, eher der Federballtyp, kam damals mit Snappy, der Fanghaube für achtbahnige Freunde, ein paar Sekunden zu spät. Seine Frau war ihm halt immer eine Nasenlänge voraus. Mit ihrer Furchtlosigkeit hatte er ohnehin nie mithalten können. Als ehemalige Ärztin ohne Grenzen war sie aus dem Bosnienkrieg schlimmeres Viehzeug gewohnt. Gemeint waren hier serbische Chetniks. Krünchen dagegen galt als Sensibelchen der Familie. Ikea Eden, seine noch nicht ganz volljährige Tochter, pflegte ihn sogar als legendarisches Sensibelchen zu bezeichnen. Legendär deshalb, weil Krünchens Sensibilität etwas Traumhaftes hatte. Sicher lag das an seinem sehr speziellen Beruf, dem des ethischen Werbers, was einem gut bezahlten Bekehrungsauftrag aller gleichgültigen Menschen zum Guten entsprach. Was war gut? Bio war gut. Grüne Werbung war gut. Krünchen, gelernter Pharma-Texter und mit 55 eigentlich ein klarer Fall für Hartz IV, galt sogar als Erfinder. Seit fast 15 Jahren arbeitete er nun schon für eine Agentur namens Ethos Berlin. Obwohl er inzwischen zur Geschäftsleitung zählte, war sein Markenzeichen noch immer der schlichte Jutebeutel geblieben. Aufschrift: Plastic Bags are for plastic people. Andere Seite: Außen Jute, innen Geschmack. Damit waren in Krünchens Fall Bio-Remoulade, Algenaufstrich nach Landmannsart, Naturdamm-Knackwurst, Fairtrade-zertifizierte Bananen, ein Pflanzentrinksortiment, Naturstrom, kubanische Öko-Hotels und veganes Katzenfutter gemeint. Aus der Hipster-Food-Schiene war inzwischen eine politische Plattform geworden. Ohne die zur Schaustellung eines sozial hohen Bewusstseins ließ sich nicht mal mehr ein Pfund Kaffee verkaufen. Es ging demnach nicht mehr um die Dinge an sich, um Verbesserung oder Innovation. Es ging um den Weg zur sozialen Achtsamkeit einer Marke, ihre sittliche und moralische Hebung und Selbstempfehlung, Zitat Krünchen, die Sache des guten Menschen zu führen und allen Getretenen und Unterdrückten zu helfen. Krünchen hatte die letzten Jahre für nahezu alle Kunden Leitbilder verzapft, um deren ethische Anliegen gewinnbringend zu vermarkten. Das alles mochte merkwürdig klingen und doch war es nicht untypisch für eine Zeit, in der es möglich war, gefrorene Nivea-Creme als veganes Meersalzeis zu verkaufen oder ein Feta-Hersteller seine Werbefotos proaktiv entchristianisierte, um neue muslimische Kunden nicht zu verprellen. Es war dieselbe Zeit, in der sich jeder Bericht des Weltklimarats wie ein von Papst Franziskus abgesegneter Hirtenbrief las und in der ein einziges Hashtag MeToo genügte, um einen Filmmogul oder Betriebsdespoten barfuß und ohne Wasser in die Wüste zu schicken. Die Zivilgesellschaft machte endlich klar Schiff und Krünchens Agentur ging mit gutem Beispiel voran. Unsere Kampagnen sind klimaneutrale Projekte, so stand das in den Jahresberichten, von erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Bei der Produktion von Streuartikeln bevorzugen wir Biobaumwolle, FSC-Holz und Firmen in der dritten Welt, die den 10 UNO-Prinzipien entsprechen. Krünchen kannte nur drei aus dem Kopf. Das ethische Korrigieren nahm ihn einfach zu sehr in Beschlag. Ein lukratives Geschäft war das allerdings nicht, zumindest nicht im Vergleich mit der neuen, in der obersten Etage angesiedelten Löschfabrik, die ebenfalls zu Ethos gehörte. Das Eliminieren von Hate Crimes auf Facebook wurde vom Staat vollfinanziert, selbst der Justizminister schaute ein-, zweimal im Monat vorbei. Das Netz, DG, Sie wissen, Durchsetzungsgesetz, musste nun auch durchgesetzt werden. Die alten Feinde der Demokratie griffen erneut nach der Macht. Und Krünchen glaubte manchmal, der Himmel über Berlin sei eine Spur brauner geworden. Unsere Arbeit ist erst getan, hatte er einmal dem Minister gesteckt, wenn der letzte rechte Gedanke verdunstet ist. Der hatte ihm von unten herauf hochnotpeinlich auf die Schulter geklopft und anerkennend genäselt. Na, mein Lieber, wir haben ja eine heilige Wut. Ja, das Weichmaulen von Unrecht, Krönchens Sache war es sicherlich nicht. Auch privat geriet er über so vieles in Rage. Bio-Sticker auf Kondensmilch, Klammern. Haha, wie dumm haltet ihr mich? Leugnen des Klimawandels vor der Kindern, Klammer auf. Wer das Schmelzen der Polkappen leugnet, bringt Nichtschwimmer in Lebensgefahr. Ausländerfeindliche Gebrauchsanweisungen, Klammer auf. Und wo steht das jetzt auf Arabisch? Da muss man doch zum Dschihadisten werden. Und dann das Logo mit, und dann das Logo von Uncle Ben, Klammer auf. Hausnegerreis, boykottieren. Chinesischer Kohl mit Pizzageschmack, Klammer auf. Nieder mit dem Frankenfood aus der Volksrepublik. Und natürlich seine sprechende Schallzahnbürste, die ihn einmal die Woche zu erwürgen versuchte, Klammer auf. Schweig endlich still, du untotes Ding. Härter noch rieb er sein Hirn an Pressemeldungen auf, wie damals im Sommer 2012, als der Unmensch im Kreml die starken Mädels von Pussy Riot aufs Schmählichste drangsalierte. Grünchen hatte das einfach nicht glauben wollen und nächtelang unter dem Twitter-Namen Hashtag Green Genie Stimmung gemacht. In seinem weißlockigen Kopf, das darf man sagen, herrschte ein heilloses Durcheinander, ein Wirrwarr aller Ungerechtigkeiten der Welt, ein elendes koboldhaftes Hin und Her war das, wie schnelle Reisschwenks über einem Katastrophengebiet, nicht um zu klären, sondern um neue Erregungsmöglichkeiten zu finden. Das ewige Unrecht, auch das lässt sich nicht anders sagen, hielt Grünchen auf Trab. Schon als Student hatte er eine kleine Shitlist geführt. Die Welt, ach ja, sie war nicht perfekt. Gott hatte in so vielem versagt, doch zum Glück gab es Grünchen. Und er würde sein Möglichstes tun, um es besser zu machen. Vom Elan des Durchschnittsstudenten hatte er mindestens doppelt so viel abgekriegt und normalerweise stürmte er frontal auf die Ungerechtigkeit los. Am Ende gehörte er dann zu denen, die sich laut wünschten, dass alles endlich auf gute sozialistische Weise ins Lot kommen würde, alle Menschen Brüder wären, voller Heiterkeit und noch mehr Zuversicht für die künftigen Generationen. Becky, schon damals seine bessere Hälfte, hatte es nicht immer als sexy empfunden, wenn er beim Vögeln von der Weltrevolution schwärmte. Doch statt ihm den Laufpass zu geben, hatte sie sich in ihren Kleinrevoluzzer verliebt. Vielleicht war es auch nur dieser Spitzname, der im Englischen noch erbärmlicher klang. Erst in den letzten Jahren hatte sie begonnen, an seinem Verhalten zu kritteln. Er solle endlich erwachsen werden. Die Welt sei trotz seines Engagements schlimmer und ungleicher geworden. Das ließe sich nun wirklich nicht leugnen. Während die Konjunktur schwächelte, Krisen einander jagten, hatte sich das Nettoeinkommen der Reichen mehr als verdoppelt. Die größten Luxuskonzerne verzeichneten einen Zuwachs von satten 29%. Eine Welt der Gleichheit und Toleranz war nirgends zu sehen. Nur Grünchens berühmte Liste, die Shitlist, hatte sich tatsächlich verändert. Aus Ökoverbrechen, Korruption und Trinkwassermangel waren auf unerklärliche Weise Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und nebenbei Antisemitismus geworden. Ganz recht, nebenbei Antisemitismus. Solche Wörter waren im besten Berlin aller Zeiten selbst Vorschulkindern bekannt. Sie wussten zwar nicht um Bedeutung, doch dass sie damit Stress machen konnten, bei Erwachsenen, das war ihnen durchaus bewusst. Es zählte zu Grünchens geheimen Meriten, dass er an dem letzten sperrig klingenden Nebenbei-Dings da nicht ganz unschuldig war. Anlässlich einer der ersten Straßenumbenennungen aus Treitschke-Straße war Goldschmidt-Straße geworden, hatte er auf einer Pressekonferenz zwei sich mokierende Lästermäuler mit Zwischenrufen »Schnauze ihr nebenbei, Antisemisten!« zum Schweigen gebracht. Nebenbei, irgendein versprengter Taz-Journalist griff das auf und danach hatte der Begriff sich wie ein Virus im Blätterwald der Deutschen verbreitet. Da ist die Antenmaus einmal um den halben Globus gereist und nimmt so ein trauriges Ende. Grünchen, noch immer auf Knien am Grab des verstorbenen Nagers, war fast zu Tränen gerührt. Trauriges Ende? Becky warf ihre prächtigen, rostbraunen Korkenzieherlocken zurück. Wegen einem gebietsfremden Schädling werde ich keine Träne vergießen. Und wie süßes Gift? Du kannst das Ganze doch auch positiv sehen. Wir haben den Lebensraum unserer einheimischen Mäuse geschützt. Vorsicht, warnte Grünchen, das ist Nagerrassismus. Eher Monsterrassismus und das ist okay. Ach was, Badegrünchen, hätte die Maus noch gelebt, wäre sie uns willkommen gewesen. Dir vielleicht, erwiderte Becky, ich hätte am Montag eine Katze gekauft. Wenn sie so redet, dachte Grünchen bei sich, klingt sie fast wie diese Rasseschwindlerin aus den Staaten. Man weiß nie, ist sie schwarz, ist sie weiß, was zur Hölle. Aber vielleicht braucht man wirklich ein zweites X-Chromosom, um weibliche Ironie zu verstehen. Andererseits kannte er auch den offiziell von der Regierung verabschiedeten Text und der wies Becky als gesetzestreu aus. Zitat des Textes, gebietsfremde Arten sollen nach EU-Wellen frühzeitig erkannt und ausgerottet werden. Ausgerottet? Hallo, geht's noch, ihr Spinner? Grünchen hatte schon wegen des Wortlauts auf der Brüsseler Website einen Protest abgesetzt, allerdings ohne Erfolg. Dahinter steckten natürlich die Briten, diese letzten verkappten Faschos Europa. Sie verstanden unter Biodiversität eine Art Schutz ihrer einheimischen Arten, wie Retro im neuen, bunten Europa, das der ganzen Welt Heimat sein wollte. Während Grünchen noch grübelte, schleppte Becky den Spaten in die verwaiste, weil viel zu kleine Gartenblocksauna. Das Häuschen hatte die letzten Jahre nur als Garage für zwei Räder wie Grünchens Roller gedient. Die Tür ließ sich zumeist erst nach ein paar Anläufen schließen. Wenn das so weitergeht, rief sie und rammte ihre Schulter gegen die Tür, dann brauchen wir doch noch ein Vorhängeschloss. Oh, bitte nicht, erwiderte Grünchen. Du wärmst diese Geschichte wirklich bei jeder Gelegenheit auf. Es ist leider keine Geschichte. Becky rümpfte hörbar die Nase. Vielleicht war sie auch nur erkältet. Zwei junge Männer sind hier reinspaziert und haben dein Moped geklaut. Am helllichten Tag. Dass es farbige waren, macht es nicht besser. Aber die Rassifizierung von vermutlichen Tätern, das macht es besser? Eigentlich hatte Grünchen keine Lust, sich mit Becky zu kappeln. Das war kein Diebstahl, Bex, sondern die Art von Share Culture, die der Schutzsuchende aus seinem Elendsland kennt. Und mit einer Sanftmut, die schon an seelische Grausamkeit grenzte. Mich würde es nicht wundern, wenn die Ärmsten mir eines Tages meine Mühle zurückbringen würden. Etwas veranlasste ihn aufzusehen und er erschrak vor dem mitleidigen Blick seiner Frau. Tröste dich, sagte sie mit spöttisch verzogenem Mund. Dein Roller steht immer noch da. Ikea meinte auch immer, dass dieses Teil ganz gut zu deinem Jutesack passt. Ich darf mal gerade ein Schlückchen trinken. Grünchen, Becky und die ziemlich erwachsenen Kids Ikea, Eden und Frieda wohnten seit 10 Jahren in der grünen Visitation, einem der besseren Bionade-Ghettos der Stadt und nicht unpassend für ein Paar, das seine Brötchen am Empörungs-Everest der Deutschen verdiente. Der hufeisenförmig gebaute Wohnkomplex inmitten eines buddhistisch anmutenden Parks verfügte über eine Waldorfschule, ein Yogazentrum, ein Dutzend exotischer Restaurants und eine auf Öko getrimmte Mall. Alles wirkte sehr offen, wie das Gegenteil dessen, was sich Gated Community nennt. Die Bewohner bevorzugten es, von Lebensstilgemeinschaft zu sprechen, schließlich gehöre man ja zu den Guten, die niemanden auf der Welt ausschließen wollten. Die Postleitzahl der grünen Visitation galt dennoch als neues Berliner Statussymbol. Ihr beiläufiges Erwähnen war beinahe so versnobbt wie im KDW mit Fredus zu zahlen, der geheimen Währung der Hauptstadt-Elite. Schon kurz nach der Bankenkrise war inoffiziell eine Zweitwährung eingeführt worden, sogenannte Freiheitsdukaten, Fredus. Eine Parallelwährung wie die Bitcoins, allerdings auf Basis von Gold. Wer wusste schon, ob das große Experiment nicht doch schiefgehen würde? In speziellen, mit dem Fredu-Zeichen ausgewiesenen Shops war es möglich, mit den knopfgroßen Münzen zu zahlen. Sollte die Auflösung doch noch im Staatsbankrott enden, stünden wenigstens die Verantwortlichen im Unterschied zu den Stinos, also den Stinknormalen, nicht mittellos da. Halli, hallo, alter Mann! Ein Riese mit schulterlangem, aschblonden Haar und hängenden Schultern schlurfte quer über den Rasen. Was tut er hier im Garten so früh auf Knien? Frieda, Jungchen. Grünchen rappelte sich auf und versuchte, seinen Riesensohn zu umarmen. Für einen Inklusionskund hatte er sich prächtig entwickelt. Vor allem seine Muskelmasse schien täglich zu wachsen. Die Lederjacke mit dem aufgesprühten A war inzwischen 2-3 Nummern zu klein, doch sie hatte diesen vertrauten Geruch nach Brandbeschleuniger, Buntlack und Schnaps, wie sich für einen Aktivisten gehörte. Wo kommst du jetzt her? Deine Mutter und ich haben uns Sorgen gemacht. Hä? Wieso? Ich meine echt jetzt? Friedas Verhalten entsprach in etwa dem eines Lebewesens, dessen Motivation von seinem Instinkt gelenkt wurde. Eine Frage nach der konkreten Ursache seines Tuns stürzte ihn oft tagelang in Verwirrung. »Ja, echt jetzt«, seufzte Grünchen. »Willst du, weil du uns sagtest, du würdest Silvester gemeinsam feiern. Wir würden Silvester gemeinsam feiern. Aber dann warst du weg.« »Hm, wie kann man weg sein, wenn man nicht da war? Ich meine, wann war ich denn jetzt hier?« »Schon gut«, sagte Grünchen. »Rösselsprünge und große Rochaden würden sich mit Friedas IQ wohl nie machen lassen.« »Klingt nach höherer Physik«, rief Becky. »Aber jetzt bist du wieder da, oder nicht?« Auch sie verpasste dem Riesensohn einen Schmatzer. »Hast du Hunger an der Jacke? Im Haus wartet schon ein Häppchen auf dich.« »Gute Mom«, Frieda knutschte seiner Mutter den Scheitel. »Ich freue mich so auf mein Fleischsalatbrötchen.« Frieda, der eigentlich Atomfried Ben Lennox Grunberg hieß und während einer Sitzblockade des ersten Castortransports gezeugt worden war, hatte noch nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Hotelmama den Rücken zu kehren. Irgendwie war das Beckys Schuld. Schon am Tag der Asperger-Diagnose hatte sie von einer lebenslangen Verpflichtung gesprochen. Es sei gut, dass es auch Heranwachsende gäbe, die eben nicht in 0, nichts mit ihrem Innen- und Außenleben ins Reine kämen, so wie Fertiggerichte, die man nur einmal aufbacken müsse. Bei manchen gäre es länger. Immerhin, dass er mit 21 sein drittes Praktikum als Kameramann mache, Zeuge von Friedas Zielstrebigkeit. Eine reelle Chance gab es eigentlich nicht, doch Frieda hatte seine wahre Berufung ja längst in der Zerschlagung des deutschen Faschismus gefunden. Mehr als 2 Jahre spielte er jetzt schon den Spotzer oder Smartphone-Reporter für eine lokale Dienststelle des neuen Radikalisierungsaufmerksamkeitsnetzwerks. Obwohl die offizielle Agenda von einer vorbeugenden Strategie gegen christliche Fundamentalisten, Fremdenfeinde und Tierrechtsfanatiker sprach, drehte sich alles um das Aufspüren von rechten oder euroskeptischen Personen im Großraum Berlin. Die meisten Spotzer hatten einen Antifa-Verein auf der Vita und verdienten selten weniger als 500 Euro die Woche. Nacht für Nacht patrouillierten sie auf den Straßen Berlins, um Faschisten, Rassisten, Homophobe und andere Menschenfeinde bei einer Untat zu filmen. Die Clips wurden dann im Handumdrehen an die Medien verteilt, Bild natürlich bevorzugt. Friedas Revier verlief zwischen 2 Kebab-Kneipen und einem Kino, in dem türkisch synchronisierte Action-Mief lief. Die Gegend galt als Hochburg der Gang Osman United, infolgedessen war sie ein nazifreies Gebiet. Dennoch brachte es Friedas auf 2, 3 Swastika-Sightings die Woche. Um auf so eine Quote zu kommen, war klar, dass er auch mal selbst zur Spraydose griff. Einmal und wirklich nur einmal auf frischer Tat ertappt, hatte er sich auf die Schule eines Sternreporters berufen, der mit seiner Fantasie über einen Eifel-Clan wochenlang für Schlagzeilen sorgte. Inzwischen sehnten sich die Medien nach solchen Kalibern zurück, denn die Hakenkreuz-Ritzerei von Mittweida und das Plagiat von Zürich hatten sich als Fake News entpuppt. »Hey Leute, wollt ihr mal was sehen? Was richtig Cooles, meine ich?« Frieda zückte sein iPhone und drückte auf Play. Die Bildqualität war gut und auch der Ton ließ kaum zu wünschen übrig. »Hab ich euch nicht mal von dem Nazi-Bäcker erzählt? Dem Typen aus Reinickendorf, der Zuckerschaumformlinge als Negerküsse vertickt?« Wenn er einen längeren zusammenhängenden Satz sprach, klang es jedes Mal so, als fühle er sich erstmal in die Sprache hinein. Wir haben das Schwein abgepasst gestern, als es aus der Christmesse kam. Passt mal auf. Im körnigen Halbdunkel sah man einen älteren Mann. Dem Anschein nach hatte man ihn schon eine Weile in der Mangel gehabt. Na, wie heißen die Dinger? Fragte jetzt eine Stimme, die verdächtig nach Frieda klang. Vom Rand her schob sich eine Lage mit Schokoküssen ins Bild. Der weiße Karton sorgte für partizielle Überbelichtung. »Das sind nur Mornköpfe«, äxte der Mann. »Das darf man doch sagen. Bei uns im Laufental, da wo ich herkomme, werden Wildsäue Mohren genannt.« »Oh, oh, das glaube ich ja nicht. Der hat die People of Color gerade beleidigt.« »Was? Ich verstehe kein Wort.« Die Panik in der Stimme des Alten klang so, als kündige sich ein Herzinfarkt an. »Hier, meine Geldkarte. Hebt ab, so viel ihr wollt, aber bitte hört auf damit.« »Scheiß auf dein Nazi-Gold-Brownie«, zischte jetzt eine weibliche Stimme. Die Lade mit dem Schaumgebäck kippte nach vorne und klatschte dem Mann ins Gesicht. Der brechende Schokoguss machte ein schlimmes Geräusch. »Da hast du deine Negerkussparty für 4,90 Euro. Die Handykamera filmte noch eine Zeit lang, wie der am Boden liegende Mann frisch gemacht wurde. Eine letzte Einstellung zeigte sein mit der weißen Füllung verschmiertes Gesicht. Ich entschuldige mich bei meinen farbigen Mitmenschen für meine rassistischen Auslassungen. Tut mir leid. Das Happy Slapping endete abrupt und Frieda versuchte mit seinem Vater zu fäusteln, doch der wirkte fast so verdutzt wie der Bäcker im Film. Wer sind diese Barbaren? Das sind Ultras, alter Mann, und einige hatten auch ihre Bräute dabei. Natürlich wusste Grünchen, was der Aktivist unter Ultras verstand. In seinem Schädel ging es ja von Berufswegen zu, wie in einem Rudel wild gewordener Zeitungsverkäufer der Obdachlosengazette. Dass er in dieser Situation auf Nullchecker machte, hatte tatsächlich mit seinem intakten psychischen Filter zu tun. Hooligans kannte er prinzipiell nicht. Könntest du dich bitte etwas differenzierter ausdrücken? Grünchen fragte sich, ob Frieda nur aufgetaucht war, um ihn in Gewissenskonflikte zu stürzen. Ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber ich mag keine Mobber und ich bin ein entschiedener Gegner von Videos, die Jugendliche dazu verleiten, Szenen des Schmerzes und der Demütigung mit ihren Handys zu produzieren und diese in den sozialen Medien zu posten. Das ist unethisch. Frieda nickte wie ein geprügelter Hund. Bin wohl zu weit gegangen, hä? Ja, das kann man so sagen. Das ist aber jetzt irgendwie unfair. Wie unfair? Dass du das sagst. Die Augen des großen Jungen begannen in ihren Höhlen zu rollen. Es ist doch... Du sagst jetzt, das geht zu weit. Aber wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Wie früher? Na, am Anfang. Wenn du jetzt sowas sagst, dann ist das zu spät. Grünchen schüttelte lange den Kopf. Junge, du sprichst in Rätseln. Ich glaube, mischte Becky sich ein, was Friederchen meint, ist, man sollte ein Schild mit der Aufschrift Betreten des Rasens am Rand und nicht in der Mitte einer Wiese aufstellen. Habe ich recht? Gute Mam, bestätigte Frieda. Und dann, als hätte sich ein Schalter in seinem Innern umgelegt, ist eh egal, was der alte Mann sagt. Auf YouTube geht der Spot gerade voll durch die Decke. Ich denke, ich gehe da mal chillen. Einen sonnigen Ausdruck auf dem Gesicht stampfte er in seinen Springerstiefeln davon, wobei er das frische Grab der Andenmaus um 10 Zentimeter verfehlte. Auf diesen Schrecken brauchte Grünchen einen kleinen, aber deftigen Bissen. Und was gab es um diese Uhrzeit Besseres als ein dünnes Smörrebröt mit Algenaufstrich nach schlesischer Leberwurstart? Antwort: natürlich sibirischen Eselsmilchkäse mit Tessiner Feigensenf, aber beide Delikatessen hatten die Weihnachtsfeiertage nicht überlebt. Nun mache ich einen kleinen Sprung. Und zwar, ich glaube, Sie haben jetzt die situative Situation des Helden kennengelernt. Ich würde jetzt ganz gerne sagen, was jetzt auf den folgenden Seiten passiert. Er geht zur Arbeit, dein Leben geht weiter. Die Tochter kommt mal kurz nach Hause, hat ein bisschen das Gefühl, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Und dann erhält er einen Anruf von der Notaufnahme in Köln, wo sich ein Doktor nach dem Gesundheitszustand der Tochter erkundigt und da bekommt mit, was in Köln passiert ist. Er wundert sich, weil das ist inzwischen sind mehrere Wochen vergangen. Die Tochter hat ihm nicht gesagt, was passiert ist. Und er vermutet, dass er jetzt der Einzige ist, der über das Schicksal des Töchterchens Bescheid weiß. Er kommt also nach Hause, wo man die Tochter und den Freund erwartet. Die Frau macht zu essen. Es ist eine typische, coole Kronberg-Situation. Die Welt ist in Ordnung. Und er trägt jetzt dieses Wissen um das Schicksal seiner Tochter im Herzen, kommt dann nach Hause und versucht es der Frau beizubringen, von der er natürlich glaubt, dass sie zutiefst verletzt ist oder wird, von dem, was sie dann hört. Von der psychologischen Warte aus betrachtet, war es vielleicht nicht der geschickteste Augenblick, Becky mitten in der Vorbereitung zu einem Family Dinner ins Vertrauen zu ziehen. Nicht jetzt, doch jetzt. Und versprich mir, dass du dich nicht aufregen wirst. Hat das nicht Zeit? Sie hatte einen Schwung aufgewärmter Teller in den Händen und wirkte mit ihrer Karo-Schütze fast bürgerlich. Oder willst du mir gratulieren? Wozu? Auch dann hast du die Fotostrecke in der Vanity Fair noch gar nicht gesehen. Sie zog eine Art vornehme Schnute und reckte ihr Kinn in die Höhe. Deine Becky ist ab heute eine Leading Mom of the World, übrigens die einzig Deutsche. Oh, das ist großartig, dieses Krönchen vernehmen. Oh, fantastisch. Ja, das finde ich auch. Und es hat mich viel Arbeit gekostet. Tiefste Selbstzufriedenheit strahlte für einen Moment aus Beckys Gesicht. Im Übrigen weiß ich es, sagte sie dann. Ikea hat es mir schon vor Tagen gesagt und Frieda habe ich es auch beigebracht, so schon, wie es eben nur ging. Würdest du die Serviermamsell jetzt bitte nicht weiter behindern? Im Umdrehen drückte sie sich an Krönchen vorbei. Moment mal. Obwohl er sich jetzt noch angeschlagener fühlte, taumelte er hinter ihr her. Oh, die ganze Familie weiß über das Verbrechen Bescheid. Wieso sagt mir keiner was? Weil du unser Sensibelchen bist. Außerdem ist die Sache erledigt. Ja, für die Medien vielleicht. Nein, auch für uns. Es gibt Wichtigeres, findest du nicht? Becky setzte den nächsten Stapel Teller behutsam auf den Tisch. Wie bei älteren Ehepaaren üblich, waren sie so fein aufeinander abgestimmt, dass keiner in einem Disput ernsthafte emotionale Wunden davontragen würde. Die Verletzungsintensität der Argumente war immer unter Kontrolle. Mehr konnte der eine für den anderen nicht tun. Ach ja, sagte sie dann, dein Mini-Dealer rief heute an. Er meinte, der F56 in Raising Green müsse importiert werden. In Deutschland haben die Farbe nicht. Entschuldige, Krönchen rieb sich die glühenden Schläfen. Er hatte plötzlich den Eindruck, dass er sich in einer Parallelwelt befand. So erfrischend die laxe Unterkühlung deiner Interpretation sentimentaler Episoden des Lebens auch ist, gerade geht es um unsere Tochter. Okay, deine Entscheidung. Ich möchte aber nicht, dass du Köln zum Tischgespräch machst. Haben wir uns verstanden? Es klingelte an der Tür und sie wies Grünchen mit einem Kopfnicken an, den Türöffner zu spielen. Das muss Bobert sein, sei heute einfach mal eine Spur netter zu ihm. Herr Kronberg meine ich, lange nicht gesehen. Bobert Singelmann hatte sich die Augenbrauen etwas zu heftig gerupft und da er Lidschatten aufgelegt hatte, aber unrasiert war, wirkte er trotz eines Nasenrings wie ein Abklatsch dieser bärtigen Eurovisionstante. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Bist du nicht immer zu spät? Fragte Krönchen in einem durch und durch schnottrigen Ton. Er studierte Boberts Aufmachung von oben bis unten. Junge, Junge, ist das Pizzakotze? Oder was? Hast du versehentlich Chlorreiniger in die Maschine gekippt? Bobert sah ebenfalls an sich herunter und machte dann ein Geräusch, als ob eine Kaugummiblase vor seinem Mund geplatzt wäre. Es ist ein Batik-Hoodie, stellt er fest. Kupferbatik, um genauer zu sein, hergestellt in Nepal von Freiheitskämpfern. Wollen Sie das Label-Patch sehen? Nein, danke, antwortete Krönchen. Sein Blick hatte sich auf Boberts Fontanelle gefestigt. Niemand mit so einer Frisur muss mir ein Label-Patch zeigen. Wie bitte? Naja, dieser unterfrisierte, mit Wasserstoffperoxid aufgemotzte Look war Anfang des 20. Jahrhunderts eher bei Jungs der Arbeiterklasse beliebt. Mit deinem großbürgerlichen Elternhaus passt das nicht wirklich zusammen. Finden Sie? Krönchen ließ Bobert noch ein bisschen zappeln, doch dann trat er zur Seite. Ach was, nur hereinspaziert, war doch alles nur Spaß. Er konnte Bobert einfach nicht leiden. Nicht, weil es der Einfallspinsel in Ikeas Kinderbett geschafft hatte, sondern weil er unentwegt Begriffe wie intolerant, rassistisch und fremdenfeindlich gebrauchte, ohne die Bedeutung zu kennen. Was ihn als Freizeit-Multikulturalisten entlarvte. Sein Ich war nicht mehr als ein fragmentiertes, kaum lebensfähiges Etwas, eine Art psychische Unmöglichkeitswolke, aus der es selten einen fruchtbaren Niederschlag gab. Er konsumierte sein zielloses Leben und wusste die schalen Genüsse, die sich ihm boten, durchaus zu schätzen. Ansonsten freute er sich, wie er bei jeder Gelegenheit betonte, auf die bevorstehende Entdeutschung des Landes. Das Essen verlief in seltener Harmonie, vielleicht lag es auch nur an dem vollmundigen Wein, den sie kürzlich in der Toskana gekauft hatten und der mit Beckys veganen Grilladen geschmacklich perfekt harmonierte. Während Ikea mild schmollte, was aber nur ihrem selbstgewählten Image der ewig Missverstandenen entsprach, gab sich der Sojajunge an ihrer Seite wie die Plaudertasche vom Dienst. Er schien es darauf abgesehen zu haben, der Dame des Hauses, die den Tischgrill bewachte, immer wieder Steilvorlagen zu allem möglichen Nonsens zu liefern. Grünchen wäre nicht Grünchen gewesen, hätte er das Ganze nicht als Vernebelungstaktik empfunden, eine Mischung aus rhetorischen Blendgranaten und verbalem Schleierkraut, das von dem Schrecklichen ablenken sollte, das ansonsten in den Raum treten würde. Vor allem Becky war die Heiterkeit in Person. Jetzt hat mein Mann ein großes Problem. Offenbar ist er der einzige hierzulande, der auf Racing Green steht. Gar nicht cool, alter Mann, schmatzte Frieda. Was meinst du, Icke? Die legte nur die Hand an den Mund. Die Entzündung an ihrer Lippe hinderte sie offenbar daran, lauter zu lachen. Ob ich den Dealer wechseln sollte, fragte Grünchen plötzlich so laut, dass Becky ein Schälchen mit Soße auf den Grill fallen ließ. Ich meine, vielleicht hat er was gegen mich. Das bildest du dir nur ein, sagte Ikea. Und mit ihrem rudimentären Sachverstand, Grün war nie Lacktrend gewesen. Da hörst du es von einer angehenden Designerin, sagte Becky, während sie schon wieder in Richtung Küche verschwand. Will noch jemand Tamarindensauce? Frieda hob seine große, fettige Hand. Ja, hier, Mom. Icke hat ausnahmsweise mal recht. Grün war noch nie Trend. Als Farbe, meine ich. Er begann an seinem buttertriefenden Kolben zu nagen. Was verstehst du von Trends? Frotzelte Grünchen etwas von oben herab. Und du verstehst nicht, dass Grün eine Kackfarbe ist, zischte Icke. Es ist keine Kackfarbe, Liebes, sondern die Farbe des Herzchakras. Becky kam mit neuem Schwung aus der Küche. Sie stellte eine Schüssel mit frischer Soße auf den Tisch. Außerdem passt es zu eurem Vater. Dann ist es halt Herzkacke. Ikea begann an ihrem Unterlippenstecker zu drehen. Von allen Kackfarben dieser Welt hat es Grün nie mehr zu einem Revival geschafft. Wenn du cool sein willst, bestell dir einen in Austin Gelb Metallic. Pack den unter Neonlicht. Und du hast wirklich ein geiles Grün. Nonsens. Wieso Nonsens, sprang Bobet seiner Freundin ungefragt bei. Sie wissen noch genau, wie es geht. Immer schön Effektpigmente beimischen, bis bestimmte Wellen des Spektrums vollständig ausgelöscht sind. So wird aus Rot Grün und aus Grün wieder Rot. So habt ihr doch eure Politik angemischt, oder nicht? Hahaha, machte Grünchen, der Bobert einen solchen Vergleich nicht zugetraut hätte. Wie es ausschaut, sucht Borromeo Roberto Singelmann Streit. Wenn ich sage, es ist Nonsens, dann ist es das. Oder hast du damit ein Problem? Bobert hasste es, wenn Grünchen ihn bei seinem amtlichen Vornamen rief. Das Konstrukt war zwar nicht ganz so schief wie Atomfried oder Ikea Eden, aber er merkte dann doch, dass eben auch bei seinen Eltern vieles schiefgelaufen war. »Nein, kein Problem«, antwortete er. »Wie schön«, sagte Grünchen. »Denn es klang gerade, als hätte dir meine Tochter das letzte bisschen Verstand rausgebumst.« Es entstand eine Stille, die niemandem peinlich war, doch die Gelegenheit bot, zur gewohnten Rolle zurückzufinden. Grünchen rügte sich selbst und bat halbherzig um Vergebung. Ikea, in sich zurückgezogen, sah sich in ihrer Überzeugung gestätigt, dass kein Mensch sie verstand. Und Becky zeigte einmal mehr, warum sie zur Leading Mom of the World gebracht hatte. Warum sie es zur Leading Mom of the World gebracht hatte. Entschuldigt, Kinder, aber ihr wisst ja, Harro muss immer das letzte Wort haben. Genau, es ist immer mein Fehler, Becky. Mit Gespieltheit, Remine, schob Grünchen seinen Teller beiseite. Ich habe mich mal wieder an einem Fehlbegriff aufgehängt. Versuch es mal an einem Ast, sagte Ikea. Abrupt stand sie auf. Früher fand ich es cool, einen durchgeknallten Vater zu haben, aber heute bist du mir nur noch peinlich. So bin ich das. Grünchen hatte ebenfalls von dem Versteckspiel genug. Ein gewisser Dr. Blüthner rief mich heute an. Klingelt da was bei dir? Du bist ja so ein Arsch, schluckste Ikea. Wie rücksichtslos kann einer sein? Und was ist mit deinem Arsch, liebes Kind? Wir sind beim Essen, warf Becky ein und mit einem Tremolo in der Stimme. Was soll das, Harro? Okay, letzte Frage. Grünchen hatte in seinem ganzen Leben nie die autoritäre Warte für sich in Anspruch genommen. Er hatte seine Kinder stets auf Augenhöhe erzogen, vielleicht weil er es nicht besser wusste oder an das Wunder der Menschwerdung glaubte. Doch jetzt hatte er einfach genug. Wieso erfahre ich nicht von dir, was passiert ist? Ist unser Vertrauensverhältnis zerrüttet? Ich hab doch Mom schon alles erzählt, brüllte Ikea. Was kann ich denn dafür, wenn er nicht mehr kommuniziert? Du hättest es mir erzählen müssen, ich bin dein Vater. Warum? Damit du dich daran aufgeilen kannst? Ikea. Becky hatte im Zweifelfall immer auf der Seite ihrer Kinder gestanden, doch diesmal ging ihre Tochter zu weit. Dein Vater kann nichts dafür. Warum fragt er dann so bescheuert? Warum? Zum ersten Mal in den letzten 10 Jahren lief Grünchen dunkelrot an. Weil dein AIDS-Test noch aussteht und weil ich noch immer dein Erziehungsberechtigter bin. Was mich daran erinnert, dass der Doktor auch sagte, sie hätten einen Schwangerschaftstest in der Notaufnahme gemacht. Verstehst du jetzt, Mom? Ikea wollte wohl flüchten, doch Becky schleppte sie zurück an den Tisch. Wenn dein Vater mit dir reden will, hat das seinen Grund. Na schön, aber nur weil du es sagst, Mom. Grünchen atmete er mehrmals so durch, wie er es in seinem Schamanen-Entspannungswoche im letzten Herbst eingeübt hatte. Wenn ich dich nicht gefragt hätte, hättest du es einfach verschwiegen? Was heißt denn verschwiegen? Es ist privat. Sie geniert sich, beschwichtigte Becky. Manchmal denke ich, im Ernstfall bist du genauso unsensibel wie andere Männer. Grünchen erschrak, denn er hatte seine Finger dabei erwischt, die Bügelfalten der Tischdecke nachzufahren. Sein Vater, dieser Zwangsneurotiker, hatte das immer gemacht, bevor er dann eine Standpauke hielt. Okay, trotzdem finde ich euer Verhalten absurd. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es wäre aber das Beste. Ikea lehnte ihren Kopf an Beckys Schulter. Außerdem haben die mich nicht totgeschlagen oder so, oder verkrüppelt. Oh, wie nett von den Bestien, platzte es aus Grünchen heraus. Paps. Ikea griff plötzlich über den Tisch nach Grünchens Hand. Hör mir zu. Es war meine Schuld. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ich meine, wir waren nicht mehr ganz nüchtern und Bobert hatte gerade eine Riesentüte gebaut. Bobert? Grünchen griff sich sonst nie ins Gesicht. Doch jetzt konnte er nicht mehr anders, als sich die Nasenwurzel zu reiben. Willst du damit sagen, unser Borromeo, diese super schillige Flasche, war mit dabei? Die Frage sorgte erneut für allgemeine Sprachlosigkeit. Hä? Klar. Bobert blies sich eine gebleichte Haarsträhne aus der Stirn. Ja, ich war dabei. Hast du das gehört, Becky? Grünchen begann sich unnatürlich langsam den Mund abzutupfen. Ob du das gehört hast? Er wartete, bis seine Frau nickte und sah Bobert fast liebevoll an. Bobert. Was hast du getan, als es geschah?
Na, nichts. Ich meine, ich bin sofort dazwischen gegangen, und zwar physisch, also ich meine körperlich, ja, Ehrenwort. Aber dann wurde ich von so einem Vollbart weggeklatscht.
Weggeklatscht? Echote Grünchen. Wie soll das gehen?
Na, so mit der Hand. Der bartige Junge machte eine hilflose Geste.
Ach, so mit dem Patschehändchen, ja? So etwa? Als er Bobert nach, hob Grünchen die Hand und versetzte dem Freund seiner Tochter eine knallharte Schelle. Wie in einem Vampirfilm sprang die ganze Familie synchron jaulend auf.
Was?
Grünchen wartete, bis alle wieder saßen und vor sich hin starrten. Es gibt hier nur eine richtige Antwort und die lautet, als ich Ikea helfen wollte, wurde ich von 20 Mann in den Boden gestampft. Ich wachte erst Stunden später im Krankenhaus auf. Eine andere Antwort wird nicht akzeptiert. Becky wirkte wie vom Donner gerührt. Merkst du nicht, wisperte sie, dass du uns allen gerade eine Überdosis an Humanstress zumutest?
Das war Körperverletzung, stammelte Bobert. Er zückte einen Taschenspiegel, um seine leicht gerötete Wange zu untersuchen.
Eigentlich dürfen sie mich nicht schlagen. Und doch habe ich dir eine gesammelt, erwiderte Grünchen. Dabei griente er übers ganze Gesicht.
Tja, da kann ich nur sagen,
du hast den Hang zur Gewalt von alten weißen Männern offenbar unterschätzt. Lass mal sehen. Er beugte sich vor und dann, mit einer Schnelligkeit, die Grünchen sich selbst nicht zugetraut hätte, bekam er den Ring an Boberts Nase zu packen. Wenn du das Körperverletzung nennst, Memme, was war es dann bei Ikea?
Autsch, bitte reißen Sie mir das Ringlein nicht raus.
Ringlein? Das ist ja sowas von widerlich. Grünchen ließ Bobert los. Nicht, weil er sich abgeregt hatte, sondern weil er a. Boberts Achse-Effekt riechen konnte und b. den feuchtwarmen Atem des Feiglings auf seinem Handrücken keine Sekunde länger ertrug.
»Der alte Mann hat leider recht«, sagte Frieda. »Du hättest den eine reinhauen sollen.«
»Ja, wie denn?« Bobert puterrot fleckig im Gesicht überprüfte den Sitz seiner Kultpräziose. Das waren doch alles Pox, wahrscheinlich auch undokumentierte Einwohnende. Die verstanden doch kein Deutsch, nicht viel jedenfalls. Keiner von denen war in der Lage, seine Bedürfnisse klar zu artikulieren. Und ganz ehrlich, da habe ich Beißhemmungen.
Er sah sich flehentlich um. Man will ja nicht unfair sein, oder? Dieser Typ, der Ikea anmachte, der verstand gar nichts. Hatte so Ziernarben auf der Stirn. War wahrscheinlich ein Häuptlingssohn aus der Sahelzone. Und von denen heißt es, dass sie komplett ausrasten können. In ihrem Kulturkreis sind sie berechtigt, Untergebene einfach zu töten. Dann hast du gedacht, das gilt auch für die arschleckenden Subhumans deiner Fußpilzgeneration, dachte Grünchen Boberts Gedanken zu Ende. Pfui Teufel, da ist mir ja selbst die Hitlerjugend noch lieber. Frau Kronberg, vor lauter Rechtschaffenheit begann Bobert zu zittern. Ihr Mann hat gerade das H-Wort gesagt. Buhu, buhte Grünchen, armes Schneeflöckchen, du solltest dich einweisen lassen. Harro, lass Bobert jetzt endlich in Ruhe, ging Becky dazwischen. Er ist eine alte Seele in einem jungen Körper und hat nur deeskaliert. Unsere Regierung kann schließlich nicht andauernd Leuten posthum das Bundesverdienstkreuz verleihen, weil sie Zivilcourage zeigen. Oh, dann Verzeihung, meinte Grünchen mit gespielter Zerknirschung. Und ich dachte, es hätte mit Bobers sexueller Zwischenstufe zu tun. Frieden, mein Junge, okay. Er griff nach Boberts Hand, schüttelte sie und hob sie dann an, um noch einmal nach den Fingern zu sehen. Sag nur, ist das da ein abgebrochener Nagel? Tut sich ja furchtbar weh, du kleines, feiges, selbstsüchtiges Nichts. Alle am Tisch hatten den Eindruck, dass Bobert gleich losheulen wollte. Er hat nichts falsch gemacht, sagte Becky dem Freund ihrer Tochter zu Hilfe. Wer weiß, vielleicht hatte einer von denen wirklich ein Messer gezogen und dann? Sie stand auf und nahm ihre Tochter in den Arm. So ist es gut ausgegangen, das ist doch alles, was zählt. Gut ausgegangen? Grünchen fragte sich zum ersten Mal, was Menschen in seiner Umgebung unter einem guten Ausgang verstanden. Jetzt muss ich hier sagen, er ist mit dieser Geschichte relativ alleine gelassen. Ich schaue noch mal gerade auf die Uhr, ob ich Ihnen noch ein bisschen was... So gut, sehr gut. In der Familie wird das Thema beschwiegen. In der Firma wird dieses Thema beschwiegen. Er hat niemand, der mit ihm darüber reden will. Er fährt nach Köln. Er versucht selbst noch bei der Polizei zu intervenieren und stellt fest, auch die Polizei teilt ihm bereits mit, dass einer der besten Anwälte hat sich der gefasste Täter genommen. Es ist also, wie seine Frau sagt, es läuft einfach so durch. Und wir haben ja mitbekommen, er ist ethischer Werber, ist in der Werbeagentur und organisiert eine Art Benefizparty im Berliner Fernsehturm. Und er hatte eine Idee, die er glaubt, dass sie viele Leute mit dem Thema konfrontiert. Er spielt das Ganze über den Rücken eines Kunden, der Tampons, also Binden, Tampons herstellt und so weiter, und schlägt schlichtweg vor, eine Art Neuauflage des Keuschheitsgürtels als eine Art Modeaccessoire zu bringen, weil er auf diese Art und Weise auf das eingewanderte Problem, um es mal so zu sagen, aufmerksam machen will. Er benutzt dazu seine ganzen Kanäle und ich glaube, so die ganze Szene kann ich Ihnen nicht mehr vorlesen, aber es sind so einfach, glaube ich, Stellen, die Sie noch zum Abschluss ein bisschen erheitern werden. Er spannt also die ganze In-Crowd, die ganzen Leute, die in Berlin davon leben, sozusagen der Empörungs-Everest, trabt da an, weil sie einfach glauben, das ist was Gutes, es weist auf Missstände hin. Er hat übrigens inzwischen eine Kollaborateurin gefunden, eine muslimische Modemacherin, die ihn nach Leibeskräften unterstützt bei seinen Ideen. Aber alle wissen eigentlich nicht um seinen geheimen Racheplan, nämlich mittels seiner Kampagne möchte er auf das Schicksal seiner Tochter aufmerksam machen. Er hat sie sozusagen auch als Gesicht dieser Kampagne erwählt. Und ich lese Ihnen jetzt einfach mal vor, wie es da im Fernsehturm zugeht. Und zwar dem Ganzen ist ein absurdes Zitat vorangesetzt von auch einer dieser Leading Moms of the World. Den Kick, den ich spürte, als ich über den roten Teppich ging und wusste, dass ich den Müll eines anderen trug, war absolut großartig. Lieber nochmal einen Schluck.
Der Nieselregen ist schon mal perfekt, dachte Grünchen, als er am frühen Abend des 1. August 2016, dem sogenannten Aktionstag des Mittelfingers, auf den Eingang des Fernsehturms zusteuerte. Je widriger die Wetterverhältnisse, umso mehr Zulauf. Diese Milchmädchenrechnung des Berliner Eventmanagers ging zweifellos auf, denn die Schlange, die er passierte, reichte bis zum Neptunbrunnen und angesichts der vielen Mipsters und Hijabistas, erkennbar an Regenschirm mit arabischen Schriftzeichen und Ethno-Arabesken, fragte sich Grünchen, ob Shabby nicht doch, also das ist seine Modemacherin, doch entgegen ihrer Abmachung ein paar hundert Freikarten verschickt hatten. Puh, Full House, alter Mann, wer hätte das gedacht? Frieda in einem Smoking, die Haare wie Joe de la Sontro in Cotton Club, eingeölt und gekämmt, machte mit einem völlig vermummten Antifa-Kumpel die Tür. Ist Ikea schon da? Ja, ja, und sie hat schon nach dir gefragt. Er zögerte einen Moment. Mom wollte eigentlich auch kommen, aber sie meinte, sie hätte noch eine Sitzung. Die ging vor. Nette Ausrede, lächelte Grünchen. Er konnte sich nicht erinnern, dass Becky jemals zu einer Gala erschienen war. Es war nicht ihr Ding, wie sie meinte. Doch wenn er die Spendengala schon vor Ende des Abends als erfolgreich verbuchte, dann war es der Umstand, dass beide Kids ihren Pups unterstützten. Auch Ikea hatte sich überwunden und stand oben hinter der Bar. Sie wolle auch ihren Teil dazu beitragen, denn ihr Hasenpups-Papi hätte schon irgendwo recht. Die Sicherheit von uns Frauen ist ein ernstes Thema, das man bei aller humanitären Verantwortung für die armen Männer, die unbedingt zu uns wollen, nicht vergessen dürfe, damit ein unbeschwertes und friedliches Zusammenleben gewährleistet sei. Zitat Ende. So verschwurbelt hatte sie jedenfalls ihr Engagement auf Facebook begründet. Kein Wort natürlich von ihrer eigenen Erfahrung mit den armen Menschen in der Kölner Silvesternacht. Grünchen staunte daher nicht schlecht, als er bemerkte, dass sie Shabbys Frauenschutz trug. Sieht gut aus, mein Schatz. Er drückte einen Schmatzer auf die dick gepuderte, noch immer verpickelte Stirn. Wie ich sehe, bist du auch als Aktivistin dabei. Von Shabby? Sie nickte schüchtern. Das Ding zwickt zwar etwas im Schritt, aber die paar Stunden wird's gehen. Ah, das sind nur Kinderkrankheiten, tröstete Grünchen. Die in Serie gefertigten Gürtel werden viel besser. Was du anhast, kleiner Mensch, ist so etwas wie die Rohfassung einer Idee. So schlimm ist es nun auch wieder nicht, meinte Ikea. Mit 14 hatte ich mal eine intensive masochistische Phase und stand auf Rochenhaut-G-Strings. Das hat sich sowas von schlimm angefühlt. Also nicht, dass ich mir darunter etwas vorstellen kann, seufzte Grünchen, aber du schaffst das schon, tapferes Mädchen. Er freute sich insgeheim, ihre zarte Seele für seine Idee beschäftigt zu wissen. Erst wenn die Gastgeberin in Stimmung ist, kommt die Party in Schwung. Und du bist doch die Gastgeberin, selbst wenn das keiner weiß, außer uns beiden. Und als sie vor Verlegenheit nicht mehr ein- noch auswusste, ich weiß, du lässt mich nicht hängen. Unauffällig inspizierte er dann das bunte Benefiz-Publikum, das es bereits an die Tische geschafft hatte. Was er auf den ersten Blick sah, war die übliche Vertretung der Berliner Tageslichtrasse. Eine Mischung aus Berufswohltätern und selbsternannten Rettern der Menschheit, echten Wokes und natürlich jene Schirmherrinnen, die der norwegische Volksmund schlichtweg Goldröcke nennt. Berufshumanisten, B-prominente Abgesandte etablierter NGOs und subventionierte Schaubettler, die sich aus dem Bodensatz drittklassiger Kulturschaffender rekrutierten. Jeder Nebenerwerbsliterat, jeder verkrachte Hip-Hopper, jeder Klimperfritze glaubte inzwischen, der Masche eines Igor Levit folgen zu müssen. Es erklärte zumindest die Anwesenheit der versammelten lyrischen Muslimbruderschaft, die dem Anschein nach auf einen Spontanauftritt hoffte. Wahrscheinlich hatten die Rapper eine sich reimende Guttümelei ausgeheckt, um sich dann gemeinsam von irgendeiner schwanzhungrigen Stiftungstante fördern zu lassen. Bunt angemalte Großmütter auf Peep-Toe-Pumps gab es genug und sicher war die eine oder andere auch nur gekommen, um sich ein viriles Ossmännchen zu schnappen. Das Jagdrevier dieser Derbsoligen war schon immer der grüne Teppich gewesen. Besonders Gewitzte spekulierten vielleicht aus der Bumsnacht mit Abdullah eine spätere Karriere als interkulturelle Paarberaterin oder dergleichen zu stricken. Neu waren dagegen Abgesandten der von Klimawandelbrigaden und Tierschutzvereinen, die ihre permanent von alten weißen Männern bedrohten Arten ins Gespräch bringen wollten. Selbst die Vorsitzende einer Pflanzenrechtsbewegung, Klammer auf, der Salat hat eine Seele und die empfindet Schmerz, wenn man ihn isst, Klammer zu, befand sich unter den Gästen. Sie war dafür bekannt, mit Blumen nach fremden Menschen zu werfen. Ihre Freundin, Soziologin aus einem Wildnispark, den sie von invasiven, nicht heimischen Douglasien befreite, war vor kurzem wegen des Vorwurfs des Fremdkräuterhasses in die Schlagzeilen geraten. Glücklicherweise hatte sie einen Kumpel beim Tagesspiegel, der ihre Karriere durch einen Blitzartikel vor dem Absturz bewahrte. Eine Hand wäscht die andere, dachte Grünchen. So war das immer schon in diesen Kreisen. Deren Einstellung entsprach so ziemlich genau dem Selbstbewusstsein jener des Betrugs überführten Chefin eines Tierpflegeheims, die jährlich 40.000 Euro für den Unterhalt von 70 frei erfundenen Katzen kassierte, was dieser Frau nur die Bestätigung war, sie habe offenbar, Zitat, alles richtig gemacht. Der Veruntreuung überführt, sollte die resolute Tierschützerin dem Richter erklären, es sei an der Zeit, dass sie auch gute Taten auszahlen. Immerhin hätte sie für das Geld auch etwas getan. Ein Antragsformular ausgefüllt, was man von den Finanzverbrechern und Zombie-Bankern nicht sagen könne. Diesen Pleiteless habe man ohne Gegenleistung wieder auf die Beine geholfen. Ihre Auffassung war auch ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafenruine am Rande der Stadt. Für jemanden, der 2012 zum peinlichsten Berliner gewählt worden war, schien er an diesem Abend etwas zu preppy gekleidet. Es war nicht nur die Buntfaltenhose, sondern auch das pastellfarbene Sakko mit wasserdichten Kappnähten an den Ärmeln. In gewisser Weise schien die Vita dieses Mannes dem Gesetz der Optik zu widersprechen. Je genauer man ihn unter die Lupe nahm, vor allem seine Verdienste, umso kleiner, ja insektenhafter schien er zu werden. Was in Berlin, diesem Olymp der Blender und Unfähigen, aber niemanden störte. Auch die akademische Zunft hatte sich bereits diskret mit Häppchen vom kalten Buffet eingedeckt. Hier dominierte der lockere Schick der Sophistokrauen von Bündnis 90, die Grünen. Grünchen tippte auf Edelknitter der Marke Missoni, doch es konnte ebenso gut Kenzo oder Escada sein. Hemden und Blusen waren ja wie immer ultra-leger, entweder aus Leinen oder Batist, kombiniert mit passenden Westchen, Vichicaros, Mini-Pepitas und Stachelschuhen von Louboutin. Viele an die Macht gekommene Lesben reizte gerade die seriöse, für Männer verpönte Gentleman-Mode. Grünchen erkannte eine Dozentin für internationale Migration und ethische Beziehungen vom Institut für Diversitäts- und Wohlfahrtsforschung, eine SPD-Grundreferentin für intellektuelle Angelegenheiten, die angeblich auch die Rolex-Liebhaberin Safran Schäbli beriet. Neben ihr die amtierende Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, die extra aus Bonn angereist wäre. Traumjobs gibt's, dachte er noch. Sie müssen nur ihre Skrupel und Befindlichkeiten laut zelebrieren und das so, dass niemand Gewissensbisse bekommt. Was nie vorkommt, denn diese Sorte dreister Sozialparasiten hatte den Opfer- und Jammerstatus erfunden und die Mitleidsindustrie von Grund auf saniert. Selten hatte er so viele Gutachtenkönige, Qualitätsbeiräte und moralinsüchtige, noch immer nachtaktive Fossilien der Alt-68er-Truppe auf einem Haufen gesehen. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie viel lauter vor sich hin schwafelten und wilder gestikulierten als jüngere Prestigeflipper. Dass sie sich versehentlich anrempelten oder andauernd mit Sekt oder Mayonnaise vor sich hinkleckerten, hing vielleicht damit zusammen, dass die meisten von ihnen schon lange im Pflegeheim wohnten. Hier hat man sich einmal daran gewöhnt, gefüttert zu werden, ist ein Rückfall in die Welt der selbstständigen Esser gar nicht so leicht. Die mächtigsten unter ihnen hatten sich daher ein kleines, magersüchtiges, oft auch pornotaugliches Helferding von der Antifa mitgebracht, eine Abhängige, die ihnen das Lätzchen abtupfte und sich auch sonst für sie abstrampelte. It's Showtime. Einen eisgekühlten Mate-Trink in der Hand mischte er sich so unter die Meute, die mehr als bereit war, ihre philanthropischen Anwandlungen für einen guten Zweck auszuleben. Die meisten nickten ihm wohlwollend zu. Ah, der Grunberg, höchstpersönlich. Da ist ja der Meister, bravissimo. Geniale Idee, das muss man ihm lassen. Ach, Sie, Guter,
Manchmal könnte ich weinen vor unpersönlicher Wonne. Das ist doch mal ein Satz, dachte Grünchen. Weinen vor unpersönlicher Wonne. Er kannte den Fanboy vom Sehen, wusste allerdings nicht, wo der seine Bämmen verdiente. Dass er afrikanische Sandaletten aus Antilopenleder und eine Panama-Kappe von der Höhe eines Bienenstocks trug, ließ vermuten, dass er vom afrikanischen Menschenüberschuss lebte. Hey, hallo, Harro, könnte ich dich eben mal sprechen? Dauert nur eine Minute, okay? Nach den zermürbenden letzten Wochen tat es gut, von allen geliebt und vergöttert zu werden. Ob ich dich eben noch mal kurz sprechen kann? Hallo, Ökoschlumpf, bist du taub? Ökoschlumpf? Besser ein Ökoschlumpf, dachte er noch, als ein Fascho-Arschloch. Wobei er selbst nicht so genau wusste, wo der Zusammenhang war. Eigentlich hatte Grünchen sich nicht umdrehen wollen. Dann tat er es doch und erkannte zu seinem Entsetzen einen alten Bekannten. Wilhelm Per Dengler, kurz und schmerzlos Wimper genannt, hatte wie einst der falsche Doktor von Guttenberg über die Wirtschaftskanzlei Linklaters Karriere gemacht. Von dort wechselte er irgendwann zu Steroid Mutter Narcotics, das war auch Grünchens alte Agentur. Da er rein gar nichts von Werbung verstand, hatte er den Bedenkenträger gespielt und Grünchen für ein gutes Jahr das Leben zur Hölle gemacht. Inzwischen war er auch nur ein anderer Sob, Selbstständiger ohne Personal. Demnach ein armes Würstel und möchte gern Kompetenzakrobat, der den einsamen und entwürdigenden Überlebenskampf durch ein beschönigtes LinkedIn-Profil kompensierte. Dass er an diesem Abend hier aufgetaucht war, konnte nur heißen, er war wieder in der wirklichen Welt unterwegs. Zu einem von 14 Ounce stammenden hellgelben Jackett trug er sein altes Wahrzeichen, eine rostbraune, extra gestärkte Hose, die unter all den coolen Selbstvermarktern betont altmodisch wirkte. Der Stoff war mal wieder so steif, dass es aussah, als würde er in einer Ledervase durch die Gegend marschieren. Wie üblich trug Wimper seine auf alt gemachten Edelsneakers, was sein Beinkleid nicht ungeschickt komplimentierte. Wimper! Auf ein fröhliches Herein- und Herausklettern, du alter Schiffsschaukelbremser. Oh weia, sind das etwa Minnetonka-Mokassins? Wimper nickte pikiert. Natürlich sind sie das. Nicht im Ernst, oder? Grünchen hatte vor, den Mann abzuschrecken. Was glaubst du, Wimper? Warum ist dieses Leder so weich? Vielleicht, weil es Veganleder ist? Nein, weil es von halb verhungerten afrikanischen Kindern weichgekaut wird. Grünchen weidete sich ein paar Sekunden an Wimpers Entsetzen. So, solche Witze kannst du dir in Zukunft schenken. Ich habe übrigens das von deiner Tochter gehört. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt mit dem Frauenschutz, den du hier propagierst? Wer weiß, wer weiß. Die Verlegenheitsantwort war sicher nicht Grünchens Art, eine dümmliche Spitze zu kontern, doch dass eine Pfeife wie Wimper ad hoc den Zusammenhang sah, ließ befürchten, dass Marxloffs Team, das ist also einer der Kunden, exzessiv in der Gegend herumtelefoniert hatte. Was kann ich für dich tun, fragte er, um das Gespräch zu verkürzen. Falls es um Psychopharmaka geht, bin ich nicht interessiert. Im Ernst jetzt? Wimper machte ein langes Gesicht. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin wieder bei Steroid Mutter Narcotics gelandet. Zwar vorerst nur als Produktmanager, aber besser als nichts. Ich meine, er sah Grünchen unangenehm tief in die Augen. In meinem Alter wird die Luft langsam dünn. Als die Bumme mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, nochmal ganz neu anzufangen, da hätte ich mir fast vor Freude in die Hosen gemacht. Ich meine, der Job bedeutet für mich die Rückkehr in die bürgerliche Existenz. Krankenversicherung, Altersvorsorge, 13. Monatsgehalt, Geschäftswagen. Wo gibt's denn noch sowas? Wenn du den Job Marxloff verdankst, würde ich vorsichtig sein, erwiderte Grünchen, als ob er sich je für Wimper interessiert hätte. Ist es wenigstens interessant, eine Weltneuheit oder dergleichen? Streng geheim, raunte Wimper, was für ihn nicht untypisch war. Ach ja, Grünchen erkannte eine winkende Unternehmensberaterin, eine gewisse Camilla Hornung, und warf eine schnelle Kurzhand zurück. Wenn du was von mir willst, musst du deutlicher werden. Wimper begann apathisch zu nicken. Es geht um die Einführung von Psychopharmaka, in Deutschland entwickelt. Die Zulassung ist so gut wie sicher. Na dann, flapste Grünchen, als wäre der Markt nicht schon gesättigt genug. Er stockte, denn ein wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Oxfam-Botschafter schlurfte gerade
in Begleitung einer gerade noch legalen Philippiner vorbei. Du verstehst nicht, nuschelte Wimper. Allein in Berlin hat sich die Zahl der Patienten mit dissoziativen Störungen in den letzten 12 Monaten verdoppelt. Der Wandel im Besitzstand wird von der Mittelschicht als seelisch als kränkend empfunden. Die waren bereit gewesen zu teilen, verstehst du? Doch jetzt fühlen sie sich fremd im eigenen Land. Nie gab es hier so viel Depressive wie heute. Das Haus heißt auch, es gibt einen neuen Markt für stärkere Medikamente. Die Jungs von der GfK meinen, wir wären auf eine Goldader gestoßen. Oh, wurzelte Krönchen. Da es keinen Grund zum Optimismus mehr gibt, führ die Inhalte in Tablettenform ein. Sag sowas nicht, murmelte Wimper. Vor allem nicht hier. Er blinzelte Krönchen nach Art von Mitwissern zu und zog dann ein Gesicht, als bräuchte er selbst ein stimmungsaufhellendes Mittel. Hör mal zu, laut unseren Untersuchungen gibt es landesweit einen Anstieg von depressiven Erkrankungen um 10%. Bei Frauen liegt die Quote, halte ich fest, sogar doppelt so hoch. Kurz und gut, ein Fünftel der deutschen Bevölkerung leidet inzwischen an Depressionen. Und was denkst du, was die Ursache ist? Krönchen war das um den Brei herumragen satt. Die Lebenswelt dieser Leute wird auf derbste Weise zusammengehauen, Alter. Das Antidepressivum, das dagegen hilft, möchte ich sehen. Das wirst du, wenn es dich interessiert. Krönchen hielt Wimpers Geraune für den Versuch eines Mannes, wieder wichtig genommen zu werden. Das tut es aber nicht, sagte er. Warte mal, Wimper ließ nicht einfach so locker. Was hier läuft, dieser ganze alberne Karneval um eine Neuauflage des Keuschheitsgürtels, diese Ankündigung, es ging um Frauenschutz und dann kostet so ein Ding wahrscheinlich 300 Euro? Er unterbrach seine grobe Polemik und schaffte es schmierig zu grinsen. Du profitierst doch auch von der Angst dieser Leute. Gib doch wenigstens zu, dass es dir auch nur um ein Geschäftsmodell geht. War's das jetzt, zischte Krönchen? Na, wenn du willst, sagte Wimper. Eigentlich hatte ich gehofft, du würdest mir noch einmal so einen Aspirin-Slogan schreiben. Für etwas weniger Schmerz auf der Welt. Der war doch von dir, oder? Krönchen zuckte die Achseln. Er hatte so viele Slogans in seinem Leben geschrieben, dass es auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr ankommen sollte. Das ändert nichts an meiner Entscheidung. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe, wie du siehst, noch andere Gäste. Vielen Dank.